Hallo und herzlich willkommen hier heute zu Signals for Life, zu unserer zweiten Folge mit unserem TU Dresden-Trio. Und ich kann heute schon mal ein bisschen teasern. Es gibt noch zwei Folgen mit euch. Das ist was ganz, ganz Neues. Aber da wir uns im nächsten Monat die Zeit nehmen, über das Thema Wissenschaftskommunikation zu sprechen und das gerade bei euch aus so vielerlei Punkten total wichtig und essentiell ist, dass ihr das macht auf den eben unterschiedlichen Ebenen, auf denen man Wissenschaftskommunikation betreiben kann, haben wir uns dazu entschlossen, uns 2 Monate und 4 Folgen Zeit zu nehmen, um mit euch diese Themen zu besprechen. Heute geht es aber nochmal darum, was ihr eigentlich macht. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, worüber ihr promoviert habt und was eure Ausgründungsideen sind, zumindest von 2 von unseren 3 Gästen, von Mathieu und Alexander. Martin ist hier als Betreuer dieser beiden Projekte bzw. der Promotionsthemen. Und jetzt lustigerweise kam tatsächlich eine Rückfrage von einer Zuhörerin, die gesagt hat, als ihr das letzte Mal über die Idee von Mathieu gesprochen habt, das konnte ich mir irgendwie noch gar nicht alles so gut vorstellen. Und dann habe ich Martin kontaktiert und Martin wiederum hat mir dann erzählt, dass es eigentlich ein ziemlich cooles Video gibt, was ich an sich auch schon in der letzten Folge in die Shownotes gepackt hatte, aber was wir überhaupt nicht richtig besprochen haben. Und in diesem Video, was mit dem MDR zusammen aufgenommen worden ist, sieht man eben einen älteren Menschen, der vor einem Spiegel steht und dieser wertet die Vitalwerte aus. Es ist sozusagen eine schöne Möglichkeit, mal zu sehen, wie diese ganze Technologie von Mathieu auch integriert aussehen kann. Genau.
Ich kann auch erklären, was man in dem Video sieht, weil da ist es nämlich noch nicht das Ziel, was wir in Combital haben. Also da ist es noch nicht auf einem Endgerät umgesetzt. In dem Vorgängerprojekt, das nannte sich häusliche Gesundheitsstation, was auch sehr treffend war, da haben wir das eben final in einem ersten Prototypen im Badezimmer installiert. Und zwar haben wir da das Ganze hinter einem Spiegel integriert. Da haben wir einen Spionglasspiegel genommen, der quasi teildurchlässig ist und haben hinter dem Spiegel eine Kamera installiert. Am Ende ist die Kamera quasi einfach nur ein Biosensor, der aus dem Video ein Signal ableitet, ein Biosignal ableitet. Und dieses Biosignal, das wird dann irgendwo gespeichert oder verarbeitet. Aber das Video selbst wird nie irgendwo gespeichert.
Ja, das heißt, selbst ihr dahinter, die Technologien entwickeln, werdet keine Videos sehen können, weil es überhaupt gar nicht dazu kommt.
Nur im Forschungskontext. Das ist vielleicht noch wichtig, weil wenn wir an der Technologie forschen und die besser machen wollen, dann nehmen wir Studiendaten auf und so weiter, das ist klar. Und da haben wir dann Videos, aber wenn es um die Technologie, also um das Produkt geht, das wir reden, oder die Produktidee, die wir hier besprechen und um die es in Combital geht, dann geht es wirklich darum, dass das die Kamera eigentlich nur ein Sensor ist und kein Video irgendwo aufnimmt oder abspeichert. Genau.
Ja. Im Studienkontext heißt bei euch im Institut getestet oder?
Genau, also das ist natürlich sehr breit und das, wenn man den Bereich von Mathieu anfängt, geht das auch noch so ein bisschen auf Sebastians Zeit zurück, wo das schon angefangen hat. Also es gibt natürlich, und das gilt für beide, Anwendungsgebiete EKG und kamerabasierte Photoplethysmographie, gibt es natürlich immer die Entwicklung der Algorithmen und der Technik. Und dafür sind natürlich Laboraufnahmen extrem wichtig. Aber es geht natürlich viel mehr darum, bei uns gerade in der Medizintechnik, das für den Patienten auch zu bereiten. Deswegen reichen Laboraufnahmen an gesunden Probanden auf keinen Fall aus, um irgendwas zu entwickeln, was in Richtung Detektion von verschiedenen Pathologien, wie Vorhofflimmern, koronare Herzkrankheit, wie auch immer, dient, sondern es gibt immer auch klinische Studien, die bei klinischen Partnern mit Prototypen von uns durchgeführt werden. Hm. Also wir haben hier verschiedene Partner. Alexander arbeitet zum Beispiel in einem EU-Projekt, was gefördert ist, das nennt sich TimeLeap, wo wir europaweit verschiedene Kliniken haben, die in großen Studien EKGs aufnehmen von verschiedenen Pathologien. Alexander ist da involviert zur Entwicklung verschiedener Algorithmen, die dann auch eingesetzt werden können. Oder aber auch in dem Bereich kamerabasierte Photoplethysmographie, haben wir schon Studien direkt am Uniklinikum Dresden hier gehabt bei Partnern, wo dann Modellaufbauten auf der ITS, also auf der Intensivstation bei bestimmten Patientenkollektiven direkt genutzt werden konnten und so Modelle entwickeln können zur Risikostratifizierung, zur Detektion, zur Prädiktion und so weiter. Also Laboraufnahmen sind wichtig für grundlegende Entwicklung und auch technische Einflüsse und robuste Algorithmen. Aber zur sensitiven Detektion ist es immer notwendig, an den betroffenen Kollektiven, für die man auch entwickelt, das heißt für die Gesellschaft am Ende, für den Patienten oder Risikopatienten oder Leute, die ein Risiko allgemein haben, da Studien durchzuführen.
Ja, es ist doch am Ende sogar notwendig, wenn daraus Medizinprodukte werden, dass sie überhaupt schon mal eine Anwendung und Testen durch, also weil es kann ja teilweise wirklich Jahre brauchen. Ich hatte hier ganz am Anfang des Jahres ein Start-up, die kommen quasi nicht irgendwie aus der Promotion, die haben das beendet, arbeiten aber ganz eng mit einer Universität zusammen. Und die haben auch gesagt, es ist schon so gerade aus der wirtschaftlichen Perspektive teilweise, klar weiß man, ein medizinisches Produkt muss getestet sein, es muss verifiziert sein. Die Verantwortung will man natürlich auch nicht tragen, dass das nicht so ist. Und das ist in Deutschland auch gar nicht möglich. Aber es ist auch teilweise in einem Konflikt mit wirtschaftlichen Komponenten. Das ist wahrscheinlich bei euch jetzt irgendwo noch nicht so relevant oder von Vorteil, dass man das dann gut in der okay, Martin, wie ist das?
Also es ist schon sehr relevant, ne? Also am Ende, wenn es um eine Anwendung gehen soll und selbst aus Forschersicht, ist es sehr wichtig, dass die ganzen Sachen nicht in der Schublade liegen. Also wir können uns natürlich hier jahrzehntelang an der Universität mit Grundlagenforschung beschäftigen, aber wenn sie nie in der Gesellschaft und wenn man ehrlich ist, Forschung wird ja aus der Gesellschaft finanziert am Ende, ne, wieder ankommt, bringt es das auch nichts. Aber gerade wenn es um Medizintechnik geht, denke ich, kann Alexander bestimmt was dazu sagen oder auch Mathieu, was da besonders die Herausforderungen sind, also sowohl finanziell als auch von der Zeit der Entwicklung. Und du hast es richtig gesagt, wir können natürlich jetzt Vorstudien machen zur Entwicklung von Medizinprodukten, aber für eine Zulassung eines Medizinproduktes ist natürlich immer noch eine klinische Studie notwendig, ja. Und das ist sehr aufwendiger, als wenn ich jetzt eine neue Lampe erfinden würde, die ganz andere Anforderungen regulatorisch hat. Aber Alexander macht gerade so ein Programm dazu, der kann bestimmt ganz grob was zu solchen Punkten sagen und auch wie er aus seiner Sicht sich da Wissen aneignet, um das später, wenn es wirklich in die Ausgründung geht, dann zu betrachten.
Ja, genau. Im Medizintechnikumfeld haben wir natürlich ein stark reguliertes Umfeld, was ja auch gut ist. Medizinprodukte müssen sicher sein, sie müssen irgendwo Nutzen erbringen. Und dementsprechend gibt es da richtig viele Normen und Richtlinien, die bindend sind und die man zwingend berücksichtigen muss, wenn man ein Medizinprodukt auf den Markt bringt. Martin hat es gerade schon angesprochen. Wir sind da gerade in einem Inkubationsprogramm, also ein Programm, das helfen soll, ein Produkt aus der Forschung in die Praxis zu überführen und eben die Ausgründung entsprechend voranzutreiben aus dem universitären Umfeld. Dieses Programm nennt sich LifeTech Lab und wird von Dresden Exists organisiert. Dresden Exists ist eine hochschulübergreifende Einrichtung hier in Dresden, die sich eben genau mit solchen Sachen, also der Überführung von Forschung in die Praxis, beschäftigt. Und Ziel dieses Inkubationsprogramms ist es natürlich, erstens zu gucken, ist mein Produkt überhaupt oder meine Ausgründungsidee überhaupt dafür geeignet, erstens, und dann natürlich die Entwicklung eines Businessplans, also eines konkreten Geschäftsmodells unter Berücksichtigung von Kosten, Regulatorien, Abrechnungsmodell, wie komme ich an Fördermittel oder allgemein an Geld. Denn all das kostet natürlich unglaublich viel Geld, auch die klinischen Studien, die zur Zulassung notwendig sind, die Erfüllung der ganzen Normen. Also das ist alles super viel Geld, das irgendwie finanziert werden muss. Und um all diese Fragen geht es eben in Live Tech Lab.
Und ist es ermüdend oder ist es motivierend oder ist es ein bisschen beides?
Ja, teils, teils. Also viele Sachen sind super motivierend, weil man, also wir haben dort erfahrene Coaches, die schon mehrere Ausgründungen begleitet und vorangetrieben haben und uns natürlich beratend zur Seite stehen. Wenn man sich dann weiter mit den regulatorischen Grundlagen beschäftigt, erschlägt einen das natürlich erstmal. Das ist natürlich wirklich viel, was aber nichtsdestotrotz berücksichtigt werden muss. Und es ist im Prinzip ein notwendiges Übel. Durch Live Tech Lab kriegt man da auf jeden Fall viel Arbeit abgenommen. Diese Erarbeitung eines großen, breiten Überblicks, was man alles erfüllen muss, das wird einem zum Teil schon mal abgenommen. Und das ist auf jeden Fall sehr schön.
Ja, glaube ich. Martin.
Ja, was halt auch schön ist, dass das Programm halt kostenlos ist. Es ist ja immer wichtig aus meiner Sicht, dass Doktoranden irgendwie finanziert werden. Und das ist schon mal gut, dass Alexander hat ja jetzt, und Mathieu sagt wahrscheinlich noch was dazu, Mathieu und Hannes haben ja eine Förderung vom BMBF, die schon in Richtung Ausgründung hinaus zielt. Also schon direkt auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung dahin geht. Alexander ist aktuell noch sehr in der Grundlagenforschung angestellt und das ist natürlich schön, wenn er sich ohne große finanzielle Aufwendung Kompetenzen auch aneignen kann über dieses Programm und auch erstmal abchecken kann auf diese Idee, die man hat. Ne? Also wir haben ja, also es ist ja noch nicht so, dass irgendjemand morgen hier zum Notar geht und eine Firma gründet, sondern das ist ein Weg und ein Risiko zur Abschätzung. Und das ist natürlich auch wichtig, weil ja man nicht zu viel zu früh in die Waagschale wirft, sondern auch mal abwägen kann, okay, meine Forschungsidee ist exzellent, lässt sich das auch in ein sehr gutes Produkt überführen und kann ich das auch absichern, weil es gibt ja auch genügend sowohl Forschende als auch industrielle Konkurrenz auf dem Gebiet der Medizintechnik und die Hürde einer Zulassung ist im Gegensatz zur Nicht-Medizintechnik schon sehr hoch, sowohl regulatorisch als auch finanziell.
Ja, jetzt ist es ja so, du meintest es ja auch vorhin, grundsätzlich ist natürlich Priorität, die Promotion irgendwo zu einem Ende zu bringen. Und trotzdem würde ich jetzt mal provokant dem Institut unterstellen, dass es ja auch von Interesse für das Institut ist, wenn solche Ausgründungen gelingen. Wie ist das denn? Also ich habe immer nur einen Blick hier oben bei der Technischen Fakultät in Kiel, weil ich da schon ein paar Projekte mit begleitet habe. Da ist es relativ, würde ich sagen, ach ja, so ein bisschen ausgewogen. Es gibt Leute, die sind schon habilitiert und sind aber auch in ganz vielen Ausgründungsprojekten mit drin involviert, weil sie dann auch irgendwo Patente mit abgesichert haben. Aber quasi ähnlich wie du jetzt Leute in ihren Promotionen dabei unterstützt haben, auszugründen, bleiben aber erstmal so in der Forschung. Dann gibt es Leute, die den Mut haben und zu sagen, ich gründe aus, könnte man vielleicht auch die auch sehr provokante, verstehe mich nicht falsch, These aufstellen, dass die Fallhöhe vielleicht auch ein Tick geringer ist, weil wenn es nicht zu einer Ausgründung, zu einer erfolgreichen kommt, ihr die Chance theoretisch hättet, wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen und weiter an der Forschung zu tüfteln. Ist sowas möglich oder ist das eher nicht so gern gesehen und grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass das nicht relevant wird. Aber vielleicht, Martin, magst du ein bisschen mehr dazu erzählen, warum vor allen Dingen in diesem Bereich Institute doch ja schon stark auch diese Vorhaben mit unterstützen und pushen. Also es ist ja schon auch Teil deines Aufgabenbereichs.
Also nicht nur meines, aber ich denke, alle Universitäten und auch die TU Dresden als Exzellenzuniversität ist natürlich daran interessiert, das Know-how, was hier entsteht, erstens verwertet wird. Und es gibt auch bezüglich der Vorhaben, das kann man ja teasern, von allen beiden Gruppen Patentanmeldungen. Also auch hier sind in die Richtung bestimmtes IP abzusichern. Und das ist natürlich nicht von TU-Seite, aber auch von landespolitischer Seite schon gewollt, dass bestimmte Know-how da, wo es finanziert, gebildet wird, auch angesiedelt wird. Und das sind Start-ups natürlich ein großes Thema. Das versuchen alle großen forschenden Universitäten einen Raum zu schaffen, eine Umgebung zu schaffen, um die Transformation von universitären forschenden Ideen in die Praxis zu begleiten, zu unterstützen. Da ist das Programm, was Alexander besucht, eines davon, das BMBF, die solche Förderung, die Mathieu und Halles besuchen, fördern, nicht besuchen, ist ein anderer Weg. Und das ist natürlich aus allen Seiten auch gewollt, weil am Ende sind wir natürlich da als Forschender oder als habilitierte Professoren, wie auch immer. Ja, kleiner Funfact, wir sind jetzt übrigens 50 Folgen nach der ersten Folge und die erste Folge hat unser Direktor Professor Malberg mit dir gedreht.
Ja, stimmt.
Er ist natürlich auch sehr interessiert, dass das Wissen, was hier gebildet wird, irgendwie da bleibt und was natürlich dann auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, neben dem forschenden Faktor. Und zu dem anderen, also ja, es ist natürlich auch eine Chance, während der Promotion zu prüfen, ob das Ganze möglich ist und wie und ob ich nach dem Abschluss diesen Weg gehe. Weil die Entscheidung steht dann halt erst danach an. Man kann das jetzt prüfen und es ist eine Chance, ist aber auch ein großes Risiko, weil ich würde behaupten, die Zeit, die alle Doktoranden, die das machen, investieren, ist schon sehr viel. Natürlich erlangen sie viele Kompetenzen und die sind enorm wichtig, wahrscheinlich egal welchen Lebensweg sie nach der Promotion einschlagen. Nichtsdestotrotz muss man hier sagen, dass diejenigen halt sehr viel Zeit, auch private Zeit neben der Promotion, die ja schon sehr aufwendig ist, wenn man sich gut engagiert, damit investiert, aber damit natürlich auch eine Grundlage für die Zukunft, für ihre eigene Zukunft und auch für unsere aller Zukunft schaffen.
Ja, Mathieu, ich habe mal von jemandem hier im Podcast gehört, dass das Schönste und Motivierendste ist einfach, wenn man weiß, dass die Forschung, die man macht, halt wirklich am Ende in der Anwendung landet und wirklich bei den Menschen ankommt, um die es ja geht und denen man helfen möchte. Was sind denn so Beweggründe für dich jetzt gewesen, zu sagen, Forschungskarriere sieht unterschiedlich aus, ich glaube, die Ausgründung ist für mich hier der richtige Weg. Wir haben jetzt schon gehört, so easygoing ist es nicht und wird es auch in Zukunft nicht sein. Und wahrscheinlich spätestens mit der geglückten Ausgründung kommen auch noch ganz, ganz viele neue Aufgaben auf dich zu. Und trotzdem bist du ja voll dabei und hast da richtig Lust drauf. Was gibt dir da so Energie?
Der Grund, den du gerade genannt hast, ist auf jeden Fall einer, der ganz oben steht. Also, dass man weiß, dass wenn das Erfolg hat, dann hat es einen Nutzen für einen Menschen. Das ist auf jeden Fall ein großer Antrieb in dem Ganzen. Was noch eine große Rolle bei mir spielt, ist auf jeden Fall auch die Faszination an der Technik. Also, dass das so möglich ist. Das hat auch viel damit zu tun, dass die Systeme, die wir haben, immer leistungsfähiger werden. Also auf Smartphones, auf Tablets, also auf Endgeräten generell kann man mittlerweile viel mehr machen, viel mehr Datenverarbeitung machen. Also die können einfach viel mehr. Auch das ganze Thema Machine Learning, Deep Learning, das wird ja auch sehr befeuert, weil einfach die Computer immer besser werden, die Computer immer schneller werden. Und das ist auf jeden Fall, also die Faszination ist auf jeden Fall auch ein großer Faktor. Was ich aber auch sagen muss, für mich war eigentlich relativ früh auch klar, dass die Dissertation das Ende meiner wissenschaftlichen Laufbahn sein wird, weil ich nicht anstrebe, Professor zu werden. Das war nie mein Ziel. Und der Fokus lag vor allen Dingen immer auf der wissenschaftlichen Arbeit. Also das ist das, was mir am meisten Spaß macht in dem universitären Kontext. Ich finde Lehre auch spannend. Aber je weiter man geht und wenn man dann eben Professor wird, spielt das eine immer größere Rolle. Und ich sehe das ja auch, man kommt einfach immer weiter weg von der eigentlichen Datenverarbeitung, sage ich mal. Also dass man wirklich am Rechner sitzt, sich Daten anguckt und sich den Kopf drüber zerbricht und viele Sachen ausprobiert, um zu überlegen, wie kann ich da was rausziehen, wie kann ich das Signal verbessern, wie kann ich eine Krankheit diagnostizieren in dem Signal oder kann ich da überhaupt was sehen? Das passiert als Professor, muss man, denke ich, so sagen, eigentlich nicht mehr. Also man hat die Zeit dafür einfach nicht mehr. Und deswegen war das für mich eigentlich immer so klar, dass ich die Promotion machen werde und danach möchte ich in die Industrie oder eben im besten Fall dann mit der eigenen Ausgründung weitermachen.
Ja. Ja, ach, ich finde, das ist eine total wichtige und ehrliche und gute Erkenntnis. Also ich habe das auch ganz häufig gesehen, weil das ja irgendwo, und vielleicht wissen das nicht alle, die da draußen zuhören, aber zu vielen Stellen gehört dazu, wenn man promoviert, dass man eben auch einen Lehrauftrag schon während der Promotion ja mit hat. Der fällt natürlich deutlich kleiner aus als jetzt als Professor dann, aber da kann man schon mal ein bisschen reinschnuppern, wie sowas aussehen kann. Und wenn man dann für sich feststellt, dass das vielleicht nicht der favorisierte Teil in dieser ganzen Promotionsanstellung ist, dann umso besser kann man, glaube ich, hat man was dazugelernt und du weißt, dass das Arbeiten mit und an deinem Projekt das ist, was dich ausführt. Ich bin mal gespannt. Ich sag immer, ich scherze hier immer wieder mal im Podcast, dass ich euch so gerne auch noch in 2, 3, 4 Jahren mal hier hätte, um zu sehen, wo ihr so steht. Weil ich glaube, auch mit einer Ausgründung kommen halt viele andere Aufgaben auf dich zu. Im Idealfall hast du natürlich die Chance, dein Team so schon divers aufzustellen, dass du dich vielleicht nicht viel mit den ganzen betriebswirtschaftlichen Dingen deines Unternehmens auseinandersetzen musst. Vielleicht nur so, dass du zumindest weißt, was da so passiert, aber nicht eigenverantwortlich bist. Aber es kommen, das so ehrlich sollten wir wahrscheinlich an der Stelle sein, so cool es ist, das weiterzumachen, was einen irgendwo erfüllt und diese Idee zu sagen, ich habe hier mein eigenes Produkt und das bringe ich an den Markt und das macht mich ja auch so doll aus. Das ist natürlich super erfüllend und auf der anderen Seite werden Mathieu und Alexander noch viele große Themen, glaube ich, haben. Also ich habe auch schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie das wohl ist, im Kontext Konkurrenz, weil man muss schon sagen, wenn ich das jetzt mal so, also wenn ich es beurteilen würde, ich war letztes Jahr mal bei so einem Event hier oben in Kiel der ExistenzgründerInnen und da ging es ganz viel um Förderung und Co. Und ich bin nicht aus dem MINT-Bereich und 95% der dort geförderten Ideen und Leute waren aus dem MINT-Bereich. Und dann dachte ich, ja, das scheint natürlich irgendwo ein stärkeres wirtschaftliches Interesse zu haben. Also sowohl die Politik als auch die Universitäten sind da, glaube ich, zum Teil auf jeden Fall hinterher, sehen vielleicht auch konkreter Produkte, als wenn man sich jetzt Humanities-Ideen anguckt. Darauf will ich auch gar nicht unbedingt hinaus, aber das heißt ja schon auch, dass es wahrscheinlich, und es ist auch nicht so unüblich, wahrscheinlich aus der Promotion eben heraus zu gründen, dass es durchaus mehrere Leute gibt, die das vorhaben zu gründen. Und im Idealfall sind eure Ideen so einmalig. Aber ist es so? Oder also könnt ihr euch da so ein bisschen auf einem Kopfkissen ausruhen und sagen, okay, klar, wir haben hier Konkurrenz und okay, sowohl in Alexanders Programm, ich weiß nicht bei dir, wie es da ist, Mathieu, hier wird gerade getestet, macht das Sinn auszugründen? Da wird sich ja auch angeguckt, wie konkurrenzfähig ihr seid.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Thema neuer Aufgaben und
ja,
was da auf einen zukommt und der Blick in 4 Jahren. Man muss ja ganz realistisch sagen, dass Startups haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht funktionieren. Ich glaube, also die Zahlen, die ich kenne, das lag so bei 10% Erfolgsquote, also dass da wirklich ein Unternehmen draus entsteht, das hat man natürlich immer im Hinterkopf. Also da macht man sich, also zumindest habe ich das im Hinterkopf, da macht man sich keine Illusionen. Das hat einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz versucht man trotzdem alles zu geben, weil man hat halt diese Motivation und diese Faszination auch für die Thematik. Die neuen Aufgaben, die da kommen, also mir ist bewusst, dass da ein großer Shift stattfinden wird, dass das mehr in Richtung auch Leitungspositionen gehen wird, also dass ich auch eher Aufgaben verteilen werde, gerade auch Entwicklungsaufgaben und so weiter. Das ist klar, aber das ist auch was, auf jeden Fall, auf das ich mich auch freue. Mhm. Also das ist auch was, Aufgaben zu managen und anderen Anstöße zu geben, in welche Richtung sie mal schauen sollten, wo sie eher den Fokus drauf legen sollten und so. Das ist spannend. Also auf jeden Fall auch eine neue Aufgabe, auf die ich mich, oder eine der neuen Aufgaben, auf die ich mich freue. Der ganze Kram, von dem Alex auch vorhin schon gesprochen hat, zum Thema Regulatorik, da bin ich ehrlich, das ist am Anfang oft definitiv erschlagend. Das muss man so sagen, weil das ist ein Riesengebiet. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, Wir hatten das vorher, die Regelung mit dem Medizinproduktegesetz auf nationaler Ebene. Das ist gerade, also die MDR, die Medical Device Regulation auf EU-Ebene, die wurde 2017 verabschiedet, aber die Unternehmen hatten jetzt lange Zeit, diese Transition vorzubereiten, aber die Fristen sind jetzt abgelaufen und da passiert gerade enorm viel, weil, also das wird gerade angefangen umzusetzen, die ganzen Unternehmen, die Beratungen anbieten für Qualitätsmanagement und so weiter, die versuchen das zu koordinieren, aber da passiert einfach enorm viel und das ist für Unternehmen, die ein etabliertes Medizinprodukt haben und etablierte Prozesse haben, eine große Herausforderung. Und das ist für Leute aus der Forschung, die gerade in diesen Bereich reinkommen oder beziehungsweise ihr Medizinprodukt, ihr zukünftiges Medizinprodukt vorbereiten wollen, nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil man das erstens auch parallel machen muss. Man hat jetzt keinen extra Mitarbeiter, der sich darum kümmern kann. Und man muss irgendwie versuchen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das, was Alex vorhin auch meinte, einen Überblick zu bekommen, was ist essentiell. Aber tatsächlich finde ich das gerade auch noch sehr spannend. Mal gucken, was ich in vier Jahren dazu sage.
Ja. Ach, und genau. Das haben wir in diesem Jahr auch schon ein paar Mal gelernt. Klar, ihr habt jetzt so eure erste Idee und euer erstes Produkt. Als Unternehmen wird es aber wichtig sein, dass ihr natürlich die Trends erkennt, entweder euer Produkt dementsprechend anpasst oder vielleicht weitere Produkte in eure Palette mit erschließt oder, keine Ahnung, weitere Vitalwerte, die dann mit ausgewertet können. Und das heißt auch, es wird immer wieder diese Art von Test geben. Also vielleicht ist es dann beim ersten Mal spannend und vielleicht bist du auch einer derjenigen, der dann in vier Jahren sagt, boah, ich kann das auch noch 20 Jahre, irgendwie gibt mir das voll was. Der Nervenkitzel, ob es das schafft oder nicht. Aber ich glaube schon, dass es natürlich ein bisschen ausbremsen kann, dann erschlagend ist.
Man muss auch sagen, also wir brauchen die Lösung für die Gesellschaft. Also das, was wir entwickeln, ist, denke ich, ein kleiner Teil in dem großen Ganzen, aber auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und den Menschen, die auch mehr Single-Haushalte in Zukunft und so weiter und so fort. Wir brauchen diese Lösungen, um eine gesunde Gesellschaft in Zukunft zu haben. Und wir tragen, denke ich, wenn wir Erfolg haben, einen kleinen Teil dazu bei, das zukünftig zu gewährleisten. Aber genau.
Ja, das ist tatsächlich das, was mich auch zur Ausgründung in erster Linie bewegt. Wir als Forscher beschäftigen uns die ganze Zeit mit sehr spezifischen Forschungsthemen, die natürlich eine große gesellschaftliche Relevanz haben. Aber bis die Themen in der Praxis ankommen und tatsächlich in der Gesellschaft was bewegen, das dauert unglaublich lange. Das ist natürlich auch irgendwo frustrierend als Forscher. Auch das eigene Ansätze, wie man ein Problem in der Praxis tatsächlich lösen könnte, irgendwo unterwegs verloren gehen, weil Unternehmen das dann eventuell auch nicht weiterverfolgen. Das ist so tatsächlich mein Hauptantrieb, meine Forschung in die Praxis übertragen zu wollen, um eben tatsächlich ja, die Ergebnisse und die Algorithmen und so weiter nicht irgendwo in der Schublade verschimmeln zu lassen, sage ich mal, sondern tatsächlich in der Praxis auch was damit zu bewirken. Und Mathieu hat schon angesprochen, mit dem gesellschaftlichen Wandel, gerade auf dem Land, werden so Untersuchungsmethoden im häuslichen Umfeld, die eben Ärzten, die ja mit dem demografischen Wandel auch immer weniger werden, erstmal momentan, zu unterstützen.
Ja, Alexander, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich höre das immer wieder, dass Leute auch sagen, die Situation vor allen Dingen hier in Deutschland macht das Ausgründen einfach herausfordernder. Und es gibt Länder, ob es jetzt im europäischen Umland ist oder favorisiert irgendwie Amerika, höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, okay, wenn es ums Ausgründen geht, dann muss man irgendwie dahin gehen. Die Prozesse sind entschlackter, ich komme da irgendwie schneller voran. Ihr habt euch jetzt beide dafür entschieden, es hier zu machen. Das muss ja Gründe haben, weil ich gehe mal davon aus, also das ist ja was wir auch gelernt haben, euer Studium und spätestens eure Promotion, die sind ja häufig sehr international schon aufgestellt. Das heißt, ihr werdet Austauschmöglichkeiten schon gehabt haben. Es wird jetzt nicht die Sprachbarriere sein, die dich daran hindert, dein Ausgründungsvorhaben vielleicht woanders zu machen. Würdet ihr das so unterstreichen? Ich hatte auch mal hier jemanden im Podcast, der meinte, ach, überhaupt nicht. Wir haben es eigentlich hier ziemlich gut in der Forschungslandschaft. Das weiß man nur nicht so zu schätzen. Wie siehst du das?
Ja, also es ist natürlich richtig, dass viele sagen, in den USA ist das Ausgründen viel einfacher. Man sieht ja auch, dass dort viel mehr Unternehmen gegründet werden. Die scheitern aber häufig auch am Anfang. Das ist hier natürlich auch der Fall. Dort ist es aber wesentlich üblicher, dass ich mich halt vielleicht auch in meinem Leben dreimal ausgründe. Und wenn es dreimal scheitert, ist das kein Problem.
Mhm.
Für Leute, die aus dem europäischen Raum kommen, ist es aber gar nicht so einfach, auf einen anderen Markt zu gehen. Und wir als Angestellte der Universität haben natürlich den Vorteil, dass sowohl die Universitäten als auch die Länder, die Bundesrepublik, die EU ein Interesse daran haben, dass wir als erstes auch den europäischen oder den regionalen Markt bedienen. Und dementsprechend sind Förderungen auch häufig ausgerichtet. Genau. So, das vielleicht dazu. Dann hattest du noch das Thema Regulatorien angesprochen, die aber ja im medizinischen Umfeld in der EU größtenteils harmonisiert sind. Vieles wird da auch momentan noch vorangetrieben. Und dann ist die EU natürlich ein riesiger Markt. Ja, also klar, USA auch. Aber wenn wir jetzt schon in der EU sind und die Aussicht auf Förderungen aus der EU oder vom Bund haben, macht es natürlich Sinn, sich erstmal den europäischen Markt anzugucken.
Ja, ja. Also in der nächsten Folge, ich habe es angeteasert, das werde ich jetzt auch nochmal zum Abschied machen, werden wir uns damit beschäftigen, warum es so wichtig ist, über die Forschung und auch über Ausgründungsvorhaben zu kommunizieren und das vielleicht nicht nur innerhalb der Institute oder vielleicht noch mit Instituten, die sich auch mit ähnlichen Themen beschäftigen, auf Kongressen, sondern vielleicht auch mit erstmal fachfremden Leuten. Aber jetzt, weil ich es unbedingt loswerden muss, meine Idee. Ich muss die ganze Zeit an TikTok denken. Das wird wahrscheinlich aus moralisch-ethischen Gründen schwierig sein, aber es gibt ja ganz viele solche Filter. Keine Ahnung, ich lasse die KI über mein Gesicht laufen und dann ist da der Anime-Charakter. Oder, keine Ahnung, dann sind da meine Vitalwerte und dadurch, dass gerade die junge Generation nochmal ein deutlich, ich will das mal in dem Moment schon so sagen, schon auch ungesundes Verhältnis, aber gut zu ihrem Körper haben. Also es heißt, Fitness und Gesundheit sind extrem wichtig aktuell. Könnte ich mir vorstellen, dass man das gut nutzen kann mit so einem Appetizer sozusagen. Also so wie so ein Filter, den man dann über TikTok anwenden könnte. Und wenn man dann aber mehr haben möchte oder es regelmäßig haben möchte, dann muss man aber schon zu deinem Produkt kommen. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. TikTok ist ja auch eine chinesische Plattform. Wahrscheinlich gibt es da verschiedene Bedenken. Aber ich finde die Idee, die hat mich irgendwie gerade euphorisiert. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Vielleicht kann man irgendwas Ähnliches machen mit einem QR-Code oder so, den man dann in die Schulen gibt oder was auch immer.
Ja, interessanter Ansatz.
Ja gut, ich komme halt eher aus Marketing.
Also haben wir uns bisher natürlich so noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Man muss ehrlicherweise sagen, dass das mit dem, was es jetzt schon gibt, definitiv schon möglich wäre. Also wir streben halt wirklich mit Comvital an, diese Technologie Richtung Medizinprodukt zu bringen. Das ist vielleicht auch das, was uns gerade, weil du vorhin von Konkurrenz gesprochen hast, abhebt oder abheben soll, dass wir das eben als Medizinprodukt umsetzen wollen, weil die Konkurrenz das eben, also gerade auch so eine Anwendung, man müsste dann natürlich immer den Disclaimer dazu packen, dass das kein Medizinprodukt ist und so weiter und so fort, zumindest in der EU. Genau, aber dass wir das wirklich als Medizinprodukt umsetzen wollen, das ist, denke ich, ein großes Unterscheidungsmerkmal. Macht natürlich das Ganze auch wesentlich aufwendiger, aber aus meiner Sicht gibt das dem Ganzen auch eine entsprechende Ernsthaftigkeit, weil am Ende soll es eben Menschen mal helfen und bei der Anwendung, die du vorgeschlagen hast?
Nee, das war quasi nur der Appetizer dazu, um dann, ja, aber ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ich sehe immer nur, dass ganz viele, das war auch bei Preventicus so, dass sie gesagt haben, wir haben erstmal die Zielgruppe ins Auge gefasst, die dann wirklich deutlich mehr betroffen sind oder die halt schon wirklich spüren, dass da medizinisch nach und nach das ein oder andere Wehwehchen und vielleicht auch das größere, die größere Baustelle kommt. Aber gerade so die jüngere Zielgruppe wirklich anzusprechen, das scheint herausfordernder zu sein. Also obwohl so ein Gesundheitswahn da ist, ist es ein bisschen schwieriger. Aber genau, ich kann schon verstehen, mit einem medizinischen Produkt hat natürlich diese Idee auf den erstmal nicht so viel zu tun. Es wäre quasi nur, dass sie Lust bekämen, Mathieu, das dann richtig anzugehen.
Ja, also an so eine Art Appetizer hatten wir auf jeden Fall auch schon gedacht. Jetzt nicht in dem Kontext von TikTok, aber dass man quasi zum Beispiel erstmal eine Einstiegsversion oder Demo-Version quasi kostenlos anbietet und ja. Kann man eben upgraden auf, sag ich mal, die vollumfängliche Funktionalität. Genau, aber wie gesagt, eben der Fokus, trotzdem soll es am Ende ein Medizinprodukt sein. Das ist unser Anspruch.
Ja, verstehe ich. Ich finde, Wissenschaftskommunikation, damit werden wir uns ja jetzt in der nächsten Folge beschäftigen. Wissenschaftskommunikation gibt es natürlich auch auf TikTok, wird von vielen noch sehr belächelt und dementsprechend von vielen auch sehr ausgenutzt. Also wir werden uns in der nächsten Folge ja auch damit beschäftigen, wie man unterschiedliche Zielgruppen ansprechen kann, worauf man vielleicht auch achten muss. Ich glaube, so meine Philosophie und das ist dann mein Endwort hier, ist, glaube ich, dass man je nach Zielgruppe auf jeden Fall aufgeschlossen sein sollte, unterschiedliche Kommunikationstools auch zu wählen. Denn das Allerwichtigste ist natürlich, die wirklich guten und wichtigen Informationen an die Zielgruppe heranzubringen, ohne dabei so moralische, ethische Werte zu verlieren. Das ist, glaube ich, dann bei Plattformen wie TikTok das ein oder andere Mal herausfordernder. So, vielen Dank euch für die schöne erste Folge. Ganz, ganz viele Eindrücke. Ich habe auch noch ganz viele Fragen, die noch nicht geklärt sind, aber die nehmen wir einfach in die zweite Folge mit rein. Und dann hören wir uns in 2 Wochen für unsere ZuhörerInnen. Ihr findet wie immer die Kontaktdaten unserer Experten in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr wollt nochmal was wissen oder keine Ahnung, ihr wollt euch schon mal für Mathieus oder Alexanders Startup in 2-3 Jahren bewerben, weil ihr voll den mega BWL-Background habt oder was auch immer ihr sucht, dann könnt ihr euch bestimmt einfach melden oder bei LinkedIn euch vernetzen. Ich packe auf jeden Fall auch nochmal das Video in die Shownotes, dass ihr da das euch anschauen könnt und genau, freue mich, von euch zu hören. Bis dann. Tschüss.
Danke.
Tschüss.